Nun kommen wir dazu, was die Schamerlebnisse ganz besonders und spezifisch antun in dieser dritten Welle. Erstens. Das Ergebnis der Scham des Jugendlichen ist das Gefühl, beraubt zu werden und beraubt worden zu sein, um die Fähigkeit zu denken und zu fühlen, um die Fähigkeit zu empfangen und aufzunehmen, um die Fähigkeit zur Imagination und zur Heilung. Diese menschlichen Fähigkeiten, die so wichtig sind und die eigentlich jetzt erlernt und gelebt werden sollten, die werden weggenommen. Derer wird man beraubt. Es hat jetzt sehr viel mehr und weitreichendere Auswirkungen, wenn man durch Scham der Fähigkeiten beraubt ist, seine Wünsche und Nöte mitzuteilen. Viel mehr, als es war, als ein kleines Kind. Und was dazu kommt, ist, dass jetzt in dieser dritten Welle der Scham, in dieser Zeit ab etwa 13 Jahren, die Hormone beginnen regelrecht im Körper zu wüten, als natürlicher Prozess der Pubertät. Wenn jetzt hier die chemischen Veränderungen der Scham dazukommen, hat dies noch viel größere Auswirkungen als in der Schamwelle zuvor. Zur pubertätssteuernden Chemie kommen jetzt gleichzeitig auch die chemieverändernden Eingriffe der Scham. Und diese können in ihrem Zusammenwirken sehr zerstörerisch sein. Viele Jugendliche haben in dieser Zeit Selbstmordgedanken oder Gedanken über starke und brutale Eingriffe in ihr Leben und das Leben anderer und kreieren sich das auch. Dazu, und das kommt auch aus der Chemie, aus den chemischen Veränderungen, aus diesem Gebräu, aus der pubertätssteuernden Chemie und der Schamchemie, dazu kommt also das Gefühl, von sich selbst getrennt zu sein. Und das wird jetzt so viel bewusster wahrgenommen. Auch die Getrenntheit von Spiritualität wird so viel mehr jetzt wahrgenommen. Denn als kleines Kind war man in einer Art automatischer Spiritualität, die aber jetzt nicht mehr gilt. Und das hat schwerwiegende Auswirkungen auf das ganze Leben. Das Schamgefühl, das der Teenager jetzt hat, dass er fehlerhaft ist, dass das nicht mehr repariert werden kann, ist viel weitreichender, als wenn man das als Kind fühlt. Genauso groß ist die Unfähigkeit, um Hilfe zu bitten und die Unfähigkeit, Hilfe zu empfangen. Der Jugendliche fühlt nun viel stärker, dass die eigentliche Lösung nur sein kann, die Welt zu reparieren oder sie zu verlassen. Zweitens. Jetzt kommt auch die Zeit, in der man die Scham weitergeben kann und sie auch tatsächlich weitergibt. Das konnte man als Kleinkind und Kind noch nicht tun, also in den ersten beiden Wellen. In anderen Worten, dieselben Dinge, die in Welle 1 und 2 Scham produzierten, produzieren noch stärkere Scham in dieser dritten Welle, weil alles so viel bewusster aufgenommen wird und weil das Leben durch Heranwachsen und Pubertät, durch die Verwundung sowieso schon aus den Fugen ist. Und somit geht alles so viel tiefer. Und es muss jetzt unbedingt weitergegeben werden, die Scham, weil man sich dadurch von ihr befreien will. Denn man hat ja was vor. Man schaut auf das Leben und man will es beginnen, seine Lebensbestimmung zu leben. Und deshalb will man diese Scham loswerden, was aber nicht funktioniert. Und das macht die Scham des Jugendlichen so einzigartig und weitreichend, da dieses Weiterreichen sehr wohl auch in kriminellen Aktivitäten ausufern kann. Drittens. Teenager sind natürlicherweise in Panik. In der Panik des Heranwachsens. Denn es ist immer das Gefühl von Instabilität und von Chaos da. Ein Teenager versucht, Stabilität zu erreichen durch absolute Überzeugung und Haltungen, durch Schwarz-Weiß-Malerei, dadurch, dass alles entweder gut oder schlecht, richtig oder falsch ist. Und so versucht er, mit dem Chaos umzugehen, dem Chaos des Heranwachsens. So versucht er, eine Stabilität in dieser Zeit der Unsicherheit herzustellen. Und so entsteht auch eine Atmosphäre des Verurteilens. Niemand ist so schnell mit Urteilen zur Hand als Jugendliche in diesem Alter. Dies ebenfalls aus der Unsicherheit heraus. und ein Wechsel von Urteilen kann innerhalb von Stunden geschehen. Teenager machen das Chaos halbwegs erträglich mit sogenannten Lebensentscheidungen, die sie aus der Unsicherheit herausfällen, um sich sicherer zu fühlen. Und das können Entscheidungen sein wie: Ich werde niemals so sein wie diese Leute oder wie dieser Lehrer oder wie dieser Vater und diese Mutter. Diese absoluten Urteile, Gefühle, Überzeugungen und Lebensentscheidungen machen dem Teenager das Leben halbwegs erträglich, weil er damit versucht, das Chaos des Heranwachsens irgendwie zu überstehen. Hier werden durchaus solche Entscheidungen getroffen wie: Ich werde niemals mehr glücklich sein, ich werde niemals mehr jemandem vertrauen, ich werde niemals mehr lieben, und das vielleicht nur wegen einer einzigen kleinen Situation. Klein, so wie wir es heute vielleicht sehen würden. Und wenn hier dann die Scham noch hinzukommt, werden diese Entscheidungen auf ewig festgeschrieben und sind nur noch durch höhere Hilfe zu revidieren. Und die Panik wird unerträglich und mündet manchmal in Amokläufen verschiedenster Art gegen sich selbst oder andere oder beides. Viertens, nicht zu unterschätzen ist die innere chemische Keule, die zusammen mit der hormonalen Keule auf den Jugendlichen einschlägt. Aber das wird noch 100-mal schlimmer, wenn es im Zusammenhang mit Scham passiert. 100-mal stärkeres Endorphin wird ausgeschüttet, was buchstäblich zum Tode führen kann oder zu einem starken Todeswunsch. Aber auch zu einem dauerhaften Nebel im Denken, im Fühlen und der völligen Trennung von sich selbst und einem Art neben sich stehen. Fünftens. Wachstum geschieht exponentiell und sollte in Symphonie und Synergie mit allen Teilen des Körpers stattfinden. Bis zum Ende der dritten Phase ist die Thymusdrüse für das Wachstum verantwortlich, später dann für das Immunsystem. Scham kann beides verändern, das Muster des Wachstums und das Muster der Gesundheit, auch deshalb, weil sie die Funktion der Thymusdrüse beeinträchtigen und schädigen kann. Daher können schambesetzte Jugendliche, die als Kind vor Gesundheit nur so strotzten, in den Jugendjahren plötzlich kränklich werden. Manchmal bleiben sie dann das Leben lang anfällig. Bei anderen wiederum stoppt das körperliche Wachstum oder bekommt einen gewaltigen, unnormalen Schub, der dazu führt, dass der Jugendliche kaum mehr seine plötzlich so lang und groß gewordenen Gliedmaße koordinieren kann, was ihn sehr unglücklich machen kann, also dieser schlaksige Jugendliche, der da entsteht. Beides sind Störungen des Wachstumsmusters. Störungen des Gesundheitsmusters können sich in Bulimie, Esssucht, Allergien und plötzlich auftretenden chronischen, auch chronischen Autoimmunkrankheiten äußern. Sechstens. Die fehlgeleitete sexuelle Entwicklung. In dieser Zeit gehen die psychischen und biologischen Veränderungen einher mit der sexuellen Entwicklung. Die sexuellen Präferenzen zeigen sich, eine sexuelle Identität wird gebildet und eine biologische Sehnsucht wird gefühlt wie nie zuvor. Wenn hier die Scham hineinspielt, kann dies zu lebenslangen sexuellen Störungen führen, weil kein wirklich sexuelles Bewusstsein erreicht wurde und somit auch kein Boden für eine sexuelle Kompetenz und eine Reife gegeben ist. Oft gibt es hier Verknüpfungen von Sexualität und Gewalt, Sexualität und Missbrauch, Sexualität und Opferhaltung, Sexualität und Perversion und so weiter. Siebtens. Die Persönlichkeitsstörungen und die Scham durch die Unterdrückung von Dramen und Leidenschaft. Es muss in dieser Zeit Teenagern erlaubt sein, Teenager zu sein und nicht erwachsen. Man muss ihnen ihre Dramen, ihre Absolutheiten erlauben. Und sie brauchen das. Diese sind nämlich eine Antwort darauf, was in ihnen sich chemisch, biologisch, emotional und psychisch abspielt. Und Scham verhindert oft dieses notwendige, offene Ausleben dieser Dramen, da sie durch als auch durch die Untermenscheneltern verhindert werden. Die Übermenscheneltern wollen die Dramen nicht, da sie die Perfektion der Familie stören. Die Untermenscheneltern wollen sie auch nicht, da sie ihre eigenen Dramen stören. Und dazu kommt eben, dass in dieser Zeit dann keine Passion, keine Passion, wie der Amerikaner sagt, keine Leidenschaft gebildet werden kann. Und so kann es sein, dass ein Mensch, der Scham hat oder Scham bekommen hat in dieser jugendlichen Zeit, niemals wirklich leidenschaftlich sein kann. Weder im Bereich der Liebe noch im Bereich von Kreativität. Weitere Grundlagen der positiven wie negativen Scham sind Traumas und Verwundungen in dieser Zeit. Zum Chaos kommt noch hinzu, dass viele in dieser Zeit in höhere Schulen kommen, in die Realschule, ins Gymnasium und so weiter. Für manche war das vielleicht eine gute Zeit, für viele ist das aber eine durchaus traumatische Zeit gewesen, eine Zeit von hohem psychischen Druck. Und ich möchte einige dieser Traumas und dieses Drucks aufzählen, einige Beispiele dafür. Erstens das Trauma und der Druck der Popularität des Dazugehörens. Plötzlich wird die Notwendigkeit, zu einer Gruppe dazuzugehören, sehr stark. Man will dazugehören, dazupassen, auch wenn Dinge, die in der Gruppe geschehen, gar nicht zu den eigenen Werten passen. Hier kann es zu einem Identitätsverlust kommen, bis hin zu einer Persönlichkeitsveränderung, die ja oft von Eltern und Erziehern beklagt wird. Zweitens, das Trauma und der Druck der Noten. Der Jugendliche steht unter permanentem Notendruck. Er sieht die Situation als ausweglos an, weil er in den meisten Fällen die Schule gar nicht so einfach verlassen kann. Die guten oder schlechten Noten treten an die Stelle des Selbstwertes und der gesunden Selbsteinschätzung. Und wenn hier noch Scham hineinspielt, wird der Druck so hoch, dass der Jugendliche möglicherweise innerlich oder äußerlich aussteigt. Oder sein Leben lang Angst vor Bewertungen und Prüfungen hat, beziehungsweise eine große Angst, sich auszudrücken, zum Beispiel vor vielen Menschen oder gegenüber höheren Instanzen aller Art. Drittens, der Druck und das Trauma von Lebenskonsequenzen. Sätze wie die können jetzt wirklich traumatisch wirken, zum Beispiel: Wenn du jetzt nicht in der Schule besser wirst, wird niemals etwas aus dir. Aber auch dieser Satz: Wenn du weiterhin besonders gut bist, wirst du wahrscheinlich wirklich etwas werden im Leben. Beide Arten von Sätzen erzeugen Druck und der kann traumatisch werden. Viertens, das Trauma der Identitätskrise. In der natürlichen Identitätskrise des Jugendlichen, wir haben davon gesprochen, löst sich das natürliche Wissen, wer man und was man ist, auf. Oder anders gesagt, jetzt stellt sich zum ersten Mal überhaupt diese Frage, wer bin ich? Das fragt sich ein Kleinkind oder ein Kind nicht. Aus dieser Frage entstehen brennende Sinn- und Lebensfragen, die in irgendeiner Art beantwortet werden müssen. Wenn man jetzt keine Möglichkeit hat, mit jemandem Kompetentes zu sprechen und wenn man gar aus Schamgründen auch gar nicht mehr danach sucht, so jemanden zu finden, wird die Identitätskrise zum Trauma. Selten kann man mit Freunden sprechen darüber, also Fragen des Lebens oder Fragen, die einen tief bewegen, weil man ja vor Freunden eher gut aussehen will in dieser Zeit. Man muss eher den coolen Typ spielen, den, der alles zusammen hat. Aber dennoch sehnt man sich so sehr nach innerer Hilfe und Verständnis, nach einer Lebensorientierung. Wenn hier dann noch Scham dazukommt, wird daraus eine lebenslange Suche und Orientierungslosigkeit. Eine ewig unbeantwortete Frage nach dem Sinn des Lebens. Fünftens, das Trauma der Verwundung. Und schließlich kommt noch die echte Verwundung in dieser Zeit dazu. Dies ist der Crash, der Fall, der Aufprall, der notwendig ist in dieser Zeit, um ein Erwachsener werden zu können. Wenn hier noch Scham hineinschlägt, wird die Verwundung unheilbar und ungeheilt. Und man fühlt sich ein Leben lang verwundet und bei jedem Crash, bei jedem Fall fast unfähig, wieder aufzustehen. Ich habe darüber und über die dritte Phase sehr ausführlich in meinem Buch Lemuria Ashamar geschrieben. Vieles von diesen Traumas und Drucksituationen vergisst man in den späteren Jahren. Und manche wünschen sich diese Jugendzeit vielleicht wieder zurück, schwärmen von einer unbeschwerten Zeit. Aber sie war nicht unbeschwert, sie war chaotisch, selbst für die Jugendlichen, die in dieser Zeit keine Schamprobleme hatten. Die aber, die gleichzeitig noch Schamsituationen durchstehen mussten, für die war diese Zeit die Hölle. Und von der will man möglichst nichts mehr wissen später. Eine Hölle aber, die Lebenskonsequenzen hatte und immer noch hat.